Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Kölner Bürgerinnen genossen im Mittelalter, natürlich auch abhängig von ihrem sozialen Status, weitgehende wirtschaftliche Freiheiten. Drei Zünfte waren den Frauen vorbehalten. Die Garnmacherinnen, die Goldspinnerinnen und die Seidmacherinnen, die bis ins 16. Jahrhundert die Seidweberei in der Stadt beherrschten und der oberen sozialen Schicht angehörten. Die Ehe beeinflusste die ökonomische Selbstständigkeit der Frau übrigens nicht. Allerdings galt auch in Köln, verheiratete Frauen hatten einen anderen Status als unverheiratete. Doch Ansehen ließ sich auch anders erreichen. Frauen, die nicht oder noch nicht heiraten wollten, konnten sich seit dem 13. Jahrhundert einer Beginengemeinschaft anschließen. Und diesen Beginngemeinschaften ist ein großes Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft gewidmet, das Dr. Leta Böhringer jetzt an der Universität Köln leitet.
Ich war Archivarin am Historischen Archiv der Stadt Köln und habe dort über sehr viele Jahre hinweg Urkunden ausgewertet und eine Datenbank mit über 2000 Datensätzen erstellt, in der namentlich bekannte Beginen zwischen dem Jahr 1223, der ersten Erwähnung, bis etwa 1500 aufgelistet werden.
Jetzt haben Sie ja nicht nur diese Bücher, die Sie eben erwähnt haben. Ich vermute mal, es handelt sich um alte Grundbucheintragungen, sogenannte Schreinsbücher. Genau. Da haben Sie ja noch andere Materialien zu Rate gezogen, weil die Schreinsbücher allein sind ja nicht so sehr ergiebig in der Recherche.
Ah, die sind erstaunlich detailreich, was die Angaben betrifft, aber ich habe auch in Testamente geschaut und es gibt sogar etwa ein halbes Dutzend Testamente von Beginen selbst und ich habe sehr viele Urkunden herangezogen. Und im Projekt geht es um eine doppelte Auswertung. Ich schreibe ein Buch, eine Sozialgeschichte der Kölner Beginen. Und die Datenbank, die ich beschrieben habe, die soll ins Internet gestellt werden. Sie ist damit öffentlich zugänglich, kann durchsucht werden und ist auch für spätere Projekte anschlussfähig. Und das Neue und Besondere ist, dass Buch und Datenbank aufeinander bezogen sind. Es geht darum, beispielsweise herauszufinden, ob Beginen in bestimmten Straßen besonders konzentriert lebten, wie die Häuser von Hand zu Hand gingen, wie die Verwandtschaftsbeziehungen waren und ob es noch andere Beziehungen zwischen den Frauen gab.
Was weiß man denn jetzt darüber, wodurch sich Beginen von Ordensgemeinschaften unterschieden haben?
Dadurch, dass sie in Städten lebten, keine bindenden Gelübde ablegten und nicht der Klausur unterlagen. Das ist der entscheidende Unterschied. Beginen konnten sich in Städten frei bewegen. Sie waren nicht klausuriert. Sie besuchten in der Regel sonntags die Kirchen ihrer Pfarreien, von wem sie sich sonst seelsorgerisch betreuen ließen. Also ob sie zu den Bettelorden, zu den Mönchen der Franziskaner oder der Dominikaner gingen oder eben zu ihrem Pfarrpriester. Das war ihnen in der Regel frei überlassen. Und sie konnten in der Stadt auch beispielsweise Aufgaben für ihre Familien übernehmen. Ich habe eine Begine, die etliche Male in den Schreinsbüchern auftaucht, die war Testamentsverwalterin für ihren Vater, hat also Geschäfte vorgenommen im Auftrag der Familie.
Ich meine, das ist ja eine unglaubliche Stellung, die Sie da hatten, ne?
Ja, einflussreiche, auch gebildete Damen konnten dort selbstständig schalten und walten und eben auch wichtige Funktionen für die Familie wahrnehmen.
Könnten Sie mal ein Beispiel nennen für eine Begine?
Ja, wir wissen sehr viel mehr von reichen als von armen Beginen, weil über Immobilienbesitz sehr viel mehr Quellen erhalten sind. Die reiche Begine Kunigunde von der Neuen Tür, heißt sie, ist zwischen 1305 und 1333 bezeugt. 1306 einigt sie sich mit anderen Hausbesitzern über den Zugang eines Toilettenhauses hinter den Häusern. Da müssen sich die ganzen Hausbesitzer einigen, wer macht da sauber, wer darf da hin und so weiter. Und wir wissen mehr über Kunigunde, weil die 1333 ihr Testament aufsetzt. Da erfahren wir, dass sie in einem großen Steinhaus, das wird ausdrücklich betont, also in einem reichen Haus, zusammen mit vier jüngeren Verwandten wohnt. Das ist so eine kleine Beginenwohngemeinschaft. Kunigunde hat auch männliche geistliche Verwandte. Sie hat zwei Brüder, die sind Benediktinermönche. Sie hat zwei Neffen, die sind Johanniter. Also in der Familie waren sehr viele Geistliche. Sie wohnt in dieser kleinen Beginen-WG in der Nähe der Dominikaner, denen sie sich offenbar auch spirituell verbunden fühlt und bestimmt in ihrem Testament, dass sie da beerdigt werden will. Die vier jüngeren Frauen aus ihrer Familie haben aber in ihrem Haus Wohnrecht bis an ihr Lebensende. Erst mit dem Tod aller Frauen erlischt die kleine Hausgemeinschaft. Dann geht das Haus an die Dominikaner über. Eine ärmere Begine war beispielsweise Eva Kunzweiler. Die kauft 1299 eine kleine Wohnung in einer, wie wir heute sagen würden, einfachen Wohnlage. Nämlich auf dem Berlich in Köln. Da waren im Mittelalter üble Spelunken und auch das städtische Bordell. Also das war jetzt keine besonders tolle Wohnlage. Da kauft Eva eine Wohnung, gründet dort eine kleine Gemeinschaft und sie selber ist die Meisterin. Und diese Gemeinschaft, die will Eva auf Dauer begründen. Die Wohnung soll erhalten bleiben für Beginen und sie setzt den Vater Guardian, der Franziskaner, ein. Der soll jeweils eine neue Begine einsetzen, wenn eine gestorben ist.
Jetzt ist das ja so, dass eine Besonderheit ist, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das nur in Köln ist, aber eine Besonderheit ist ja, dass die Beginen selbst über ihren Besitz verfügen können, nicht?
Ja, das ist in Köln in der Tat eine Besonderheit, gab es abgestuft auch in anderen Städten. In Köln erben Mädchen gleichberechtigt mit Jungen, also die Geschwister erben alle zu gleichen Teilen. Das heißt, wenn man dann sich einigt, beispielsweise über den Inhaber eines Hauses, müssen die anderen Geschwister abgefunden werden. Die Beginen können selbst über ihr Eigentum verfügen. Sie können es vererben, sie können es verkaufen und eben auch über die Erträge dann selber verfügen und haushalten. Das sind relativ weite Rechte, das ist richtig. Und das macht natürlich die Frauen, zumal wenn sie besitzend waren, durchaus selbstständig.
Jetzt haben Sie es eben schon mal angesprochen. Es gibt so eine gewisse Schieflage in der Forschung. Das heißt, wir können nicht genau sagen, oder besser gesagt in der Überlieferung, wir können gar nicht genau sagen, aus welchen Schichten bzw. Ständen wie viele Beginen kamen. Weil natürlich die Quellen da etwas einseitig sind. Ne?
So ist das. Also über grobe prozentuelle Anteile ist da nur schlecht Auskunft zu gewinnen. Bei mir überwiegen ganz klar die wohlhabenden Beginen einer kaufmännischen oder handwerklichen, in Anführungszeichen, Mittelschicht, wenn man das fürs Mittelalter so sagen kann. Wir wissen aber, dass es arme Beginen gab, denn für die werden ausdrücklich von wohlhabenden Damen Konvente eingerichtet. Da heißt es dann für arme Beginen, oft auch für ärmere Frauen aus der eigenen Familie. Wovon die lebten, ist nicht so ganz klar aus den Schriftquellen zu sehen. Ich vermute, dass viele von Familienmitgliedern unterstützt wurden. Das kann ich aber nur in wenigen Fällen überhaupt beweisen. Mit Arbeiten ist das so eine Sache, denn handwerkliche Tätigkeiten waren bekanntlich durch Zünfte geschützt. Meine Beginen können gegen Lohn spinnen. Und das haben viele Frauen bestimmt auch getan. Das wissen wir auch aus anderen Städten. Aber Wolle weben konnten sie nicht. Das war zünftische Arbeit. Und ob man von Leineweberei leben konnte, das wage ich zu bezweifeln. Aber in Köln und auch in anderen Städten, zum Beispiel Koblenz, hat man Dienerinnen entdeckt, die in Klerikerhaushalten oder auch in reicheren Häusern Dienstboten waren. Und die werden auch als Beginen bezeichnet. Da darf man sich jetzt nicht unbedingt ein armes Küchenputtel vorstellen, sondern das waren auch durchaus Frauen in Vertrauensstellungen. Also die Leiterinnen von Mägden, die sogenannten Schaffnerinnen und ähnliche.
Was wissen wir über das Ende der Beginengemeinschaften?
Darüber wissen wir recht viel. Es gab große Umbrüche im 15. Jahrhundert, aber man sollte nicht vergessen, dass es Beginen bis weit ins 20. Jahrhundert gegeben hat, nämlich in den Beginenhöfen in Flandern. Da sind die letzten Beginen erst in den 1920er Jahren, teilweise später, gestorben. Heute gibt es unter dem Beginennamen alternative Wohnprojekte für Frauen mit oder auch ohne religiösen Hintergrund. Im 15. Jahrhundert, wie gesagt, da gab es große gesellschaftliche Umbrüche. Beginenkonvente wurden zu Teilen der städtischen Armenfürsorge, in Köln zu Altersheimen für alte Dienstboten. Und die wurden von ihrer Herrschaft versorgt. Manche Beginenhäuser, manche Konvente wurden zu regulären Klöstern älteren Stils. Andere, das ist eine sehr wichtige Entwicklung, reagieren auf Forderungen der Stadtobrigkeit und werden weltliche Schwestern. Eigentlich ist das im Kirchenrecht nicht vorgesehen, dass geistliche Frauen außerhalb der Klausur leben. Aber durch die Pestwellen seit 1348, die ja immer wieder kamen, entstand der Bedarf nach Pflegepersonal, nach Schwestern, die helfen konnten. Und deshalb werden manche Beginenkonvente zu neuen Formen der Orden. Das sind die Zellitinnen, die es auch bis heute gibt, die sich in solchen Zeiten und auch außerhalb von solchen Zeiten natürlich um kranke Menschen kümmern. Weniger in Krankenhäusern, das gab es so noch nicht, weil man ja wusste, dass bestimmte Krankheiten ansteckend sind. Die Schwestern gingen in die Häuser der Erkrankten.
Also das heißt, kann man von einer gewissen Kontinuität bis heute sprechen?
Das ist wahr, ja.